Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Wenden bitte. Wir haben ganz aktuellen Anlass. Am 15. April letztes Jahr, 2023, wurden ja die letzten deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet. Nochmal kurz zur Erinnerung, das war Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen. Insgesamt hatten die eine elektrische Leistung noch von 4 Gigawatt in Summe. Und zum Vergleich, im Jahr 2023 wurden also noch 6,8 Terawattstunden Strom aus Atomkraft produziert. Seit der Stilllegung ist jetzt ein Jahr vergangen und trotzdem scheinen wir weiter genügend Strom zur Verfügung zu haben. Wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut, sollen dann ja 2030 auch noch die Kohlekraftwerke idealerweise abgeschaltet werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, was muss getan werden, um die Versorgungssicherheit weiterhin zu gewährleisten? Vor dem Hintergrund wollen wir uns einfach die Situation insgesamt mal anschauen. Also was ist im letzten Jahr passiert und wie ist die weitere Entwicklung? Dazu spreche ich heute mit Hauke Herrmann. Das ist unser Stromexperte am Berliner Öko-Institut. Hauke arbeitet zu marktbasierten Instrumenten der Klimapolitik wie dem Emissionshandel und beschäftigt sich eben mit dem Strommarktdesign. Hallo Hauke.
Vielen Dank, danke, dass ich da sein kann.
Ja, schön, dass du da bist. Wir stürzen ja gleich rein bei unserem Spezialfolgen. Also deswegen direkt die erste Frage. Wie hat sich denn die Stromerzeugung in Deutschland im letzten Jahr nach der Abschaltung der letzten drei AKWs verändert? Wie stehen wir denn jetzt da?
Ja, wir haben im letzten Jahr eine ganz interessante Entwicklung gesehen, weil ja alle erwartet haben, wenn wir aus der Kernenergie aussteigen, dann steigt die Produktion aus fossilen Kraftwerken an. Aber es war jetzt genau das Gegenteil der Fall. Also die Produktion aus Kohlekraftwerken ist im letzten Jahr stark gesunken. Wir hatten die größten Emissionsminderungen im Stromsektor, die wir je hatten in einem Jahr. Und da muss man natürlich sagen, es liegt jetzt nicht am Kernenergieausstieg, dass die Emissionen gesunken sind, sondern wir hatten natürlich noch andere Effekte im letzten Jahr. Erdgaskrise auf der einen Seite, hatten wir viel Stromeinsparungen durch die hohen Preise und auf der anderen Seite wirken natürlich auch die klimapolitischen Instrumente, die wir eingeführt haben, Stichwort Emissionshandel und erneuerbare Energien.
Und wie wurde der Atomstrom jetzt konkret ersetzt? Also wir hatten ja eben gehört, das waren 6,8 Terawattstunden. Wie wurde der ersetzt oder wurde der dann durchs Energieeinsparen eingespart?
Ja, genau. Also faktisch haben wir einen Großteil dieser Produktion einfach eingespart, weil die Preise ja hoch waren. Auf der einen Seite hohe Preise führen zu Einsparungen. Gleichzeitig gab es ja auch also ordnungsrechtliche Vorgaben, Weihnachtsbaumbeleuchtungsverbot sozusagen in der Außenbeleuchtung. Andererseits haben wir einfach viel weniger Strom auch exportiert, weil im Ausland auch Strom eingespart wurde und andererseits ja auch die erneuerbaren Energien ausgebaut werden und das auch in Deutschland und auch in den Nachbarländern passiert.
Und du hast die Gaskrise ja eben schon angesprochen, dass die ja parallel uns belastet hat. Wie hätte sich das denn dargestellt, wenn es diese Gaskrise nicht gegeben hätte?
Ja, genau. Unter sonst unveränderten Rahmenbedingungen wäre es natürlich so, dass erstmal die Produktion aus fossilen Kraftwerken angestiegen wäre. Das sind ja die Grenzkraftwerke, wie wir sie nennen, im Strommarkt. Und das wären teilweise Kohlekraftwerke gewesen, teilweise Gaskraftwerke, teilweise wären die im Ausland gewesen und teilweise auch in Deutschland. Es kommt dann immer genau auf die Stunde drauf an, welches Kraftwerk dann gerade das Grenzkraftwerk ist.
Vielleicht machen wir da noch mal eine ganz kurze Klammer auf. Grenzkraftwerk, Fragezeichen. Das betrifft ja die Reihenfolge, wie dann die Kraftwerke sozusagen im Strommarkt dazugeschaltet werden. Stichwort Merit Order. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz erklären.
Ja, genau. In der Merit Order werden die Kraftwerke nach ihren Kosten geordnet und der Strommarkt ist ja über eine Strombörse organisiert und die Strombörse sucht dann automatisch in Europa immer das nächst teure Kraftwerk, das zur Lastdeckung benötigt wird und das wird dann angeschaltet und so werden die Kraftwerke dann ersetzt.
Und wenn die Kernkraftwerke sozusagen rausgehen aus dem Strommarkt, das sind ja die günstigsten Erzeuger, welches ist das nächste, was dann den Preis setzt?
Ja, also historisch war die Merit Order immer so organisiert, dass die Kohlekraftwerke billiger waren als die Erdgaskraftwerke. Und dann kommt es immer auf die Nachfrage drauf an, welches Kraftwerk jetzt dann, also wie hoch die Nachfrage ist, welches Kraftwerk dann zugeschaltet wird. Kohlekraftwerke sind früher auch immer viel gelaufen, also war es meistens dann ein Gaskraftwerk, was zugeschaltet wird. Und jetzt im Moment haben wir ja eine neue Situation, dass die CO2-Preise sehr hoch sind. Also diese alte Reihenfolge in der Merit Order hat sich geändert. Und jetzt sind es auch öfter Kohlekraftwerke, weil die so hohe Kosten haben durch diese CO2-Kosten, die dann die Grenzkraftwerke sind und dann zugeschaltet werden.
Okay, dann machen wir die Klammer wieder zu zur Merit Order. Du hast ja gesagt, wir haben weniger Strom exportiert. Mussten wir dann auch Strom importieren? Da gibt es ja immer mal so Gerüchte, ja, wir müssen jetzt den Strom, den Atomstrom aus Frankreich importieren. Was ist denn da dran?
Das ist auf jeden Fall richtig, dass wir mehr Strom importiert haben im letzten Jahr. Aber das ist ja erstmal nur ein Marktergebnis, ein Stromimport. Das heißt ja nicht, dass wir einen Mangel an Kraftwerken oder an Stromerzeugung in Deutschland hatten. Das heißt sozusagen nur, dass auch im Ausland billiger gewesen war, diesen Strom zu produzieren. Das ist sozusagen das Erste, was man dazu sagen kann. Und das Zweite, was man dazu sagen kann, dass man gar nicht so ganz genau sagen kann, aus welchem Land der Strom jetzt eigentlich kommt. Weil vielleicht haben wir aus Frankreich Strom importiert, aber vielleicht ist der Strom vorher aus Spanien importiert worden, aus Frankreich. Das muss man dazu auch noch sagen.
Also Stichwort Mangel. Du würdest sagen, es gab keine Lücke in der Stromerzeugung, die jetzt entstanden ist, weil wir in Deutschland die Atomkraftwerke abgeschaltet haben.
Nee, das hat im letzten Jahr eigentlich alles sehr gut geklappt. Da muss man auf der einen Seite sagen, dass wir ja einen Markt haben, den wir ja gerade schon besprochen haben, wo die Kraftwerke automatisch eingesetzt werden. Und der macht das ja auch grundsätzlich sehr gut. Das ist sozusagen die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir uns ja auch die letzten 20 Jahre ein bisschen darauf vorbereitet haben, dass wir jetzt den Kernenergieausstieg haben. Stichwort Reserven, die errichtet wurden in Süddeutschland. Aber auch im Bereich KWK wurde ja gesicherte Leistung aufgebaut.
Ja, und dann sind ja am 1. April auch noch Kohlekraftwerke, die wir wegen der Gaskrise eben bereitgehalten hatten, abgeschaltet worden. Vielleicht kannst du uns da nochmal mit reinnehmen, was ist da jetzt genau passiert am 1. April?
Ja, am 1. April sind diese Krisenmaßnahmen, die wir ja im letzten Jahr ergriffen hatten, wegen der Erdgaskrise ausgelaufen. Insgesamt sind am 1. April jetzt 10 Gigawatt Kohlekraftwerke stillgelegt worden oder in Reserven zurückgekehrt. Das ist ja um den Faktor 2 mehr, als wir jetzt bei den Kernkraftwerken Kraftwerke stillgelegt haben. Das zeigt nochmal, dass die Auswirkungen des Kernenergieausstiegs jetzt gar nicht so groß waren im Vergleich zu den anderen Sachen, die noch passieren im Strommarkt.
Und wenn wir den Blick in die Zukunft werfen, also Kohleausstieg 2030 idealerweise, wie sieht es dann um die Sicherheit der Versorgung aus?
Ja, da gibt es dann genau 3 Ebenen. Auf der einen Seite haben wir ja den Strommarkt, der ja erstmal die Kraftwerke einsetzt. Auf der anderen Seite haben wir Reserven, verschiedene. Für die Kohlekraftwerke ist die wichtigste eigentlich die Netzreserve, wo Kraftwerke auch aufgefangen werden. Also über die Reserven stehen die Kraftwerke dann noch zur Verfügung. Und als dritte Ebene haben wir jetzt die sogenannte Kraftwerksstrategie. Da ist geplant, dass neue Wasserstoffkraftwerke oder wasserstofffähige Gaskraftwerke gebaut werden. Insgesamt 10 GW und das ist gerade in der Vorbereitung, dass die bis 2030 dann auch da sind, diese neuen Kraftwerke.
Und was steht sonst noch so in dieser Kraftwerkstrategie? Was soll da geregelt werden?
Genau, es wird Ausschreibungen geben. Und das Wichtige ist ja sozusagen, dass man jetzt eigentlich den Erdgasausstieg auch noch mitdenken muss. Also man kann jetzt nicht Gaskraftwerke neu bauen, sondern die müssen dann gleich so gebaut werden, dass sie später auch Wasserstoff benutzen können. Das muss sozusagen vorbereitet werden und man muss so ein bisschen mit der Frage umgehen, ist der Wasserstoff da, wann ist er da? Wo sollen die Kraftwerke gebaut werden? Wann wird umgerüstet? Ist dann das Netz da? Das sind so die Fragen, mit denen man sich jetzt noch beschäftigen muss.
Und du hattest die Ausschreibung schon erwähnt. Was ist das genau? Wie funktioniert das?
Ja, wir schaffen dann praktisch ein neues Produkt. Und das Produkt ist gesicherte Leistung. Der Strommarkt ist ja bisher hauptsächlich als ein Markt organisiert, wo Arbeit, also Kilowattstunden, gehandelt werden. Und in diesen Ausschreibungen wird dann erstmals Leistung ausgeschrieben. Und der Markt ist dann als Leistungsmarkt organisiert und die Kraftwerke müssen in erster Linie verfügbar sein und es werden ja nur gebraucht, wenn Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint.
Und Leistung im Vergleich zu Kilowattstunden? Kannst du mir das nochmal ganz kurz erklären?
Ja, Leistung ist einfach die maximal mögliche Arbeit, die errichtet werden kann. Und das ist sozusagen das Wichtigste, dass die Kraftwerke zukünftig eine neue Rolle haben, dass sie dann verfügbar sein müssen, wenn Wind und Sonne nicht wehen.
Okay, ja, vielen Dank. Was sind denn aus wissenschaftlicher Perspektive, du forschst ja schon lange zum Strommarkt, die Empfehlungen, wie das weitergehen soll? Also wir wollen ja auch Klimaschutz machen, du hast die Erneuerbaren schon angesprochen. Wie wird da Versorgungssicherheit klimafreundlich geleistet?
Ja, den Weg, den die Bundesregierung jetzt geht, dass sie, wie wir schon besprochen haben, Leistung vergütet, der geht, glaube ich, in die richtige Richtung. Einen ähnlichen Ansatz hatten wir vor 10 Jahren auch schon vorgeschlagen mit dem fokussierten Kapazitätsmarkt. Was wir damals ja noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten, war sozusagen, dass wir jetzt noch den Wasserstoff mitdenken müssen. Und wie kommt der Wasserstoff dann in die Kraftwerke? Und von daher geht das jetzt schon alles in die richtige Richtung, würde ich sagen.
Nochmal Bogen zurück zu dem AKW. In der öffentlichen Diskussion, auch in der Politik, gibt es immer wieder Stimmen, die sagen, wir brauchen so eine Reserve, so eine AKW-Reserve. Und gerade vor dem Hintergrund, ja, dass wir auch noch den Ukraine-Krieg haben, kommt auch die Frage, ne, sollen wir die AKWs nicht länger laufen lassen oder eben in so eine Reserve halten? Wie siehst du das?
Ja, das ist echt interessant, dass das vor 1,5 Jahren ernsthaft diskutiert wurde, dass man diese Kraftwerke in eine Reserve schiebt. Ich glaube, das, was jetzt gemacht wurde, ist eigentlich sinnvoll. Es wurde ja so ein Streckbetrieb gemacht. In den Brennelementen war noch ein bisschen Brennstoff drin. Den konnte man noch für 3,5 Monate verwenden. Ich glaube, AKWs in der Reserve sind nicht so sinnvoll. Die sind ja schwierig in Betrieb zu halten, sind komplexe Anlagen. Reserve geht mit Erdgaskraftwerken oder Kohlekraftwerken, da kann man den Schlüssel umdrehen und weggehen. Das ist ja beim Kernkraftwerk nicht so. Von daher ist, glaube ich, ganz sinnvoll, so wie wir diesen Weg gegangen sind, den zu machen, ja.
Wenn man jetzt allerdings ins Ausland blickt, sehen wir ja auch, dass AKWs weiter neu gebaut werden. Ne? Also in Finnland ist gerade ein AKW in Betrieb gegangen. Wir sehen Neubauprojekte in Frankreich, in Großbritannien. Liegen die alle falsch?
Das Projekt in Frankreich ist ja auch schon sehr lange in der Diskussion. Alle diese Projekte haben schon eine lange Vorlaufzeit. Die Ausschreibung für das Projekt in Frankreich ist 2003, es ist vor 20 Jahren gewesen, gestartet. Alle diese Projekte haben mit Kostensteigerungen, mit Verzögerungen im Bau zu tun. Also es ist nicht so, dass diese Kraftwerke jetzt gerade neu gebaut und neu entschieden wurden. Ob man zum jetzigen Zeitpunkt diese Entscheidung wieder so treffen würde, ist unklar. Weil bei den Erneuerbaren sehen wir ja große Kostendegressionen. Es gibt auch einen Wettbewerb zwischen Erneuerbaren und Kernkraftwerken. Und bei den AKWs ist es ja so, dass diese Kostendegression, die man bei den Erneuerbaren beobachtet, eher nicht mitmachen. Eher Kostensteigerung, habe ich ja schon gesagt, die da zu beobachten sind. Da erwarte ich jetzt nicht, dass in großem Umfang, bis auf einzelne Sonderfälle, wir neue Kernkraftwerke im Ausland sehen werden.
Okay. Ich mache nochmal kurz den Bogen zurück zu den Kohlekraftwerken. Wir haben ja eben in der Merit Order gesehen, dass jetzt eben andere kostengünstige Kraftwerke zum Einsatz kommen, wenn die Atomkraftwerke auch weg sind. Und du hast ja auch schon gesagt, das sind dann auch fossile Kraftwerke. Heißt es denn da nicht, dass die CO2-Emissionen in Deutschland steigen?
Ja, das ist so. Kurzfristig steigen die CO2-Emissionen. Ist dann je nachdem, welches Kraftwerk zum Einsatz kommt. Ist aber gerade auch so, dass im Ausland die Emissionen ansteigen. Also der Ersatz findet ja nur zum Teil in Deutschland statt. Und um die CO2-Emissionen zu adressieren, gibt es halt andere Instrumente. Dafür werden ja genau die erneuerbaren Energien ausgebaut, um die Kernenergie durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Und außerdem gibt es ja den EU-Emissionshandel, der die CO2-Emissionen capped und langfristig auf null reduziert.
Also capped heißt hier, es gibt eben so eine Obergrenze für die Emissionen in ganz Europa. Weil ich hätte jetzt eingehakt, naja, wenn die im Ausland steigen, ist ja fürs Klima auch nicht besonders schön. Aber du sagst, okay, durch den Emissionshandel wird es dann an anderer Stelle ausgeglichen? Kann man das so sagen?
Ja, beziehungsweise die Produktionskosten von fossilen Kraftwerken werden halt viel teurer. Und dadurch rechnen sich dann auch die erneuerbaren Energien stärker und wir schaffen den Umstieg hin zu erneuerbaren Energien.
Genau, Stichwort teurer. Da würde ich nochmal einen Blick auf die Strompreise werfen. Es wird ja auch oft gesagt, Atomstrom ist besonders billig. Wenn der jetzt letztes Jahr weggefallen ist, wie hat sich das auf die Strompreise ausgewirkt?
Ja, da gibt es zwei Aspekte, die man differenzieren muss. Kernenergie zeichnet sich insbesondere durch kurzfristige Grenzkosten aus, die sehr niedrig sind, weil die Brennstoffkosten sehr niedrig sind. Aber das heißt eigentlich nicht, dass die Vollkosten, also die Gesamtkosten dieser Kraftwerke niedrig sind. Die sind eigentlich vergleichbar mit anderen Optionen, also unter normalen Bedingungen. In der Erdgaskrise war das natürlich ein bisschen anders. Genau, das ist der eine Aspekt. Also die Vollkosten sind gar nicht so niedrig. Und der andere Aspekt ist dann die Merit Order, wo wir ja gerade schon waren, dass selbst wenn diese Kernkraftwerke mit niedrigen Kosten an der Strombörse anbieten, bekommen sie ja den ganz normalen Strompreis und daher sind die Kostenminderungseffekte dann da gar nicht so groß. Hm. Es kann immer noch sein, dass dann ein etwas schlechteres Gaskraftwerk zum Einsatz kommt und deswegen der Strompreis leicht ansteigt, aber diese Strompreiseffekte verteilen sich dann auch über ganz Europa und sind im niedrigen Prozentbereich.
Und ich meine, die Strompreise hatten ja auch vorletztes Jahr ganz andere Faktoren, weswegen sie angestiegen sind, oder?
Genau, also insbesondere im letzten Jahr oder 2022, muss man ja sogar sagen, haben wir sehr hohe Strompreise beobachtet durch die hohen Gaspreise. Da war es auch das erste Mal so, dass der Großhandelsmarkt, der ja auch nur durch die Kernenergie beeinflusst, sehr hoch war. Und sonst waren ja immer alle anderen Kostenbestandteile, Netzentgelte, Steuern, Umlagen. Das ist ja das, was den großen Kostenblock ausmacht.
Genau. Okay, wenn wir jetzt nochmal so ein Fazit ziehen wollen, Atomausstieg und Strommarkt, was würdest du sagen, was ist dein Fazit?
Also ich finde es super, dass unter dieses Kapitel jetzt mal ein Schlussstrich gezogen werden kann, dass wir so ein bisschen den Blick nach vorne richten können und so ein bisschen die nächsten Wegmarken ins Auge fassen können. Also das ist ja 80% erneuerbare Energien in 2030, ist ja die erste Wegmarke. Nahezu vollständig klimaneutrales Stromsystem 2035. Das ist die zweite große Wegmarke. Und ich freue mich drauf, in den nächsten Jahren an diesen Fragen zu arbeiten und den Blick nach vorne richten zu können und nicht zurückgucken zu müssen, wie es im letzten Jahr oft war.
Ja, das klingt gut. Wir arbeiten nach vorne. Vielen Dank, Hauke, für den Überblick zu den Strommarktfragen. Es gibt natürlich auch noch weitere offene Fragen beim Atomausstieg, die wir beide jetzt nicht besprochen haben, zum Beispiel den Rückbau der AKW oder auch die Endlagerung. Und da könnt ihr auch die Podcast-Folge mit Christoph Pistner nochmal anhören. Wir verlinken sie auch nochmal in den Shownotes. Da haben wir genau schon mal über diese Themen gesprochen. Ja, und wir machen dann nächste Woche auch eine kleine Videoreihe auf Instagram, wo wir auch nochmal so ganz grundsätzliche Fragen zur Atomkraft klären und einfach diesen ersten Jahrestag Atomausstieg nochmal nutzen, um so ein paar Informationen und Fakten zu beleuchten. Schaut da auch gerne mal rein und ansonsten tschüss und bis zum nächsten Mal zu einer ganz regulären Folge. Danke, Hauke.
Vielen Dank.
Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.